온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 449. Ihr hört das letzte Onda-Info in diesem Jahr und wie immer waren wir mal wieder viel unterwegs, um euch spannende Beiträge, Stimmen und Neuigkeiten aus Lateinamerika mitzubringen. Nach einer Nota über den geplanten Tren Maya in Mexiko starten wir mit der chilenischen Rapperin La de Yabu. Mit ihr sprachen wir am Telefon über Hip-Hop, ihr neues Album und die Situation der Frauen in Chile. Vor fast genau 12 Jahren vereinbarten Guatemala und die UNO die Einsetzung einer internationalen Kommission gegen die Straffreiheit. Seither hat die CICIG geholfen, eine Reihe hochrangiger Personen vor Gericht und ins Gefängnis zu bringen. Das hört sich nach vollem Erfolg an. Doch in diesem Jahr haben die korrupten Eliten des Landes zum Gegenangriff geblasen. Ende November fand der G20-Gipfel in Buenos Aires statt. Neben dem stark abgesicherten Gipfel der Regierungschefs konnte ein alternatives Gipfeltreffen von unten stattfinden. Unsere Reporterin Sabina Mina vom Community Radio La Tribu war vor Ort. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Einen Monat nach der Volksabstimmung über den Flughafen von Mexiko-Stadt ließ der neue mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador auch über eine Reihe wichtiger Investitionsvorhaben seiner Regierung abstimmen. Eines dieser Prestigeprojekte ist der sogenannte Maya-Zug. Geplant ist eine Schnellzugstrecke von mehr als 1500 Kilometern Länge auf der Halbinsel Yucatan. Diese soll nicht nur Naturschutzgebiete und unberührten Regenwald durchschneiden, sondern wird auch über das Land indigener Gemeinden führen. Mehr als 90% der sich an der informellen Volksabstimmung beteiligenden MexikanerInnen stimmten für den Bau des Maya-Zugs. Trotzdem stößt das Projekt auf starke Kritik. Zum einen wird bemängelt, dass die Volksabstimmung erfolgte, bevor die betroffenen Maya-Gemeinden konsultiert wurden. Eine solche Konsultation muss nach der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation vor der Umsetzung von Großprojekten auf dem Land indigener Gemeinden erfolgen. López Obrador versicherte allerdings, dass unabhängig von der Volksabstimmung eine solche Konsultation durchgeführt werden soll. Außerdem sorgte die Ankündigung für Kritik, mit der Umsetzung des Eisenbahnprojektes bereits Mitte Dezember 2018 beginnen zu wollen. Die KritikerInnen bemängeln, dass bis dahin weder die verpflichtende Konsultation erfolgt sein wird, noch die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegen werden. Sie befürchten auch, dass Tatsachen geschaffen werden, die es schwer machen werden, das Projekt später wieder zu stoppen. Noch bevor diese wichtigen Fragen abschließend geklärt sind, hat bereits der deutsche Technologiekonzern Siemens Interesse am Bau des Maya-Zuges angemeldet. Auch das stößt bei den Betroffenen auf Missfallen. Denn Siemens wird vorgeworfen, in Lateinamerika an einer Reihe von Großprojekten beteiligt zu sein, bei deren Umsetzung die Rechte indigener Völker missachtet wurden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
La de Yabu ist eine junge chilenische Rapperin, die in den letzten Jahren sehr viel künstlerische Erfahrung sammeln konnte. Seit 15 Jahren ist sie Teil der Frauen-Rap-Band Deyas Clan. Zurzeit ist sie als Solosängerin unterwegs, ihr Idol Violeta Parra. Ihr neues Album heißt Matria, was so viel heißt wie Mutterheimat. Dieses Album wird von der Fangemeinde als bestes lateinamerikanisches Hip-Hop-Album 2018 geehrt. Onda hat am Telefon mit Lade Yabu gesprochen, über Hip-Hop, die aktuelle Situation der Frauen und Alltägliches.
Por lo menos yo creo que acá en Latinoamérica el Hip-Hop siempre ha pegado desde su origen con un tema mucho más social.
Zumindest in Lateinamerika war der Hip-Hop schon immer gesellschaftskritisch. Bereits in seinen Ursprüngen griff er soziale Themen auf. Ich sehe mich als Teil des Hip-Hops und ich glaube daran, dass der Hip-Hop die Realität verändern kann. Für mich ist der Rap ein Werkzeug. Neben all dem, was ich an dieser Welt kritisiere und öffentlich ankreide, mache ich auch Vorschläge, was wir Menschen besser machen können. Ich singe das in meinen Liedern. Da gibt es zum Beispiel Lieder wie Ancestras, unsere Urgroßmütter. Viele schrieben mir zurück und sagten, danke Schwester, dass du das geschrieben hast. Ich denke, der Rap hat tatsächlich die Kraft, Dinge zu heilen und zu verändern. Wir geben hier viele Workshops, gerade in den ärmeren Vierteln, und neben dem Rap vermitteln wir auch Werte. Wir zeigen, wie wir gemeinsam ein Glas Wasser trinken können und wie wir glücklich darüber sein können, uns in die Augen zu sehen, ohne ständig auf das Handy zu gucken. Für mich ist der Rap, der Hip-Hop, auch eine Lebensphilosophie, wie eine permanente Revolution.
Die Situation von Frauen in Chile ist nach wie vor schwierig. Lade Yabu berichtet.
Es ist super schwierig. Wir reden hier von einem Land, was von der Rechten regiert wird, welche von der Bevölkerung gewählt wurde. Ich sehe zum Beispiel die hohe Frauenmordrate. Hier werden weiterhin Frauen ermordet und vergewaltigt. Es ist eindeutig schwieriger, Künstlerin und Frau zu sein, als Künstler und Mann. Immerhin gibt es neuerdings eine Debatte, die dazu führt, dass es mehr Bewusstsein darüber gibt. Und da, wo vorher weggeschaut wurde, werden die Leute jetzt laut. Denn eins ist sicher: Das Patriarchat schadet uns allen, nicht nur den Frauen.
Mehr Informationen könnt ihr auf Lade Yabus Webseite finden, ladeyabu.com und Lade Yabu mit Y.
Defendimos, resistimos nuestra cuerpa, esta sangrienta, atacada, estancada, usada hace décadas en cada lugar como posesión ajena. Misoginia, sociedad, vamos a cambiar esta, por ti, por mí, por la ancestra. La revuelta se arma, nuestra gente, nuestra voz. Sabemos que nadie de una costilla nació. Mi madre me parió libre y me encadenaron con miedo. En el universo ego navego, cambiando realidad con acciones cotidianas, viéndome como espejo frente a mi hermana. Somos raíces, árboles, estamos conectadas, resistiendo a las cadenas sin fronteras. La tierra es nuestra, por ti, por mí, por la ancestra.
El amor romántico ha sido nuestro opio. De todo mi ser y mente me apropio. Yo vivo el amor propio, de donde saco fuerza. Por ti, por mí, por la ancestra. No veo raza, colores ni forma. No sigo más a rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por las que vienen.
Sigo no meu manifesto, punho cerrado em meu estilo, mulher em protesto. O movimento direciona contra o congresso. Meu verso atira no machista, na luta regresso, rumo ao progresso. A autoestima da preta em excesso, pelas Antônias e Marias muita paz eu peço. Te confesso, meu tempo é raro e não empresto. Fica impresso na mente de quem trai, não meço palavras. Foda-se, segue o texto, dignidade feminina aqui no meu contexto. Ancestrais perderam vida por não terem preço. Justiça feita na minha rima vai pro endereço.
No veo raza, colores ni forma. No sigo más a rumores ni norma. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por las que vienen.
Ich bin besessen von Gerechtigkeit. Ich habe eine seltsame Krankheit bezüglich dieser Überzeugung, von der ich mich auch nicht lösen kann.
Seit 5 Jahren steht der kolumbianische Jurist Ivan Velasquez der CICIG vor, der Internationalen Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala. Seit 2007 arbeitet die CICIG in dem mittelamerikanischen Land und hat zahllose Ermittlungen wegen Betrugs, Korruption, Drogenhandels und Mordes eingeleitet. Guatemala war lange Zeit eine Militärdiktatur und eine der blutrünstigsten dazu. Über Jahrzehnte haben Militärs Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt. Entstanden ist dabei eine Kultur, in der die Mächtigen das Land und den Staatshaushalt fast nach Belieben ausplündern konnten. Und das versuchen sie bis heute. Der deutsche ehemalige Strafverteidiger Michael oder Miguel Mörth ist seit 1995 in Guatemala, hat in der CICIG gearbeitet und später ein Anwaltsbüro zur Menschenrechtsverteidigung aufgebaut.
Heute geht die CICIG davon aus, dass es kriminelle Strukturen sind, aber wirklich kriminelle Strukturen, die mit den ökonomischen Strukturen direkt verbunden sind und dass der Staat sich mittlerweile nicht mehr nur in einer Situation befindet, wo er durch solche Strukturen beeinflusst, manipuliert, bedroht wird, sondern der Staat wird von Leuten durch die Korruption eben so weit in den Griff genommen, dass der Staat das macht, was diese Strukturen wollen, sei es in der Verteilung von öffentlichen Arbeiten, sei es in der Anstellung von Funktionären. Der Staat macht das, was diese Strukturen wollen und ist letztlich eine von ihnen geworden.
Gegen diese Korruptionsnetzwerke und Seilschaften vorzugehen, ist eines der zentralen Ziele der CICIG. Und zusammen mit den guatemaltekischen Behörden, vor allem mit den ehemaligen Generalstaatsanwältinnen Claudia Passipas und Thelma Aldana, hat die Kommission einige Erfolge gefeiert. Dazu gehören Haftbefehle gegen einen ehemaligen Innenminister, einen Polizeichef, gegen mehrere Offiziere, sogar einen Ex-Präsidenten wegen Veruntreuung. Für Jorge Santos, Koordinator der Einheit zum Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen in Guatemala, ist der Wert der CICIG für Guatemala nicht hoch genug einzuschätzen.
Fue altamente beneficioso la instalación de la CICIG.
Ich glaube, die CICIG hat eine Menge bewirkt. Denn die CICIG beeinflusst und ändert die Art und Weise, wie wir in Guatemala die Justiz sehen. Bislang mussten doch nur Menschen, die 20 Quetzales oder ein Huhn stehlen, damit rechnen, bestraft zu werden. Heute sehen wir, dass Regierungsminister und Unternehmer vor Gericht gestellt werden. Das Strafrecht wird also nicht mehr nur auf die einfachen Leute angewandt. Auch die großen Fische müssen nun zumindest befürchten, die volle Wucht von Justiz und Strafverfolgung zu spüren zu bekommen.
2015 dann landet die CICIG einen Coup. Sie deckt La Línea auf, einen Korruptionsskandal im guatemaltekischen Zoll. Und einer, der immer weitere Kreise zieht. Erst Zollbeamte, dann Unternehmer, dann Richter, dann Guatemalas Vizepräsidentin und zum Schluss sogar Präsident Otto Pérez Molina. Das hatte damals selbst CICIG-Chef Ivan Velasquez überrascht.
Ich habe es sehr bedauert, dass der Ex-Präsident Otto Pérez Molina zum Teil der Ermittlungen wurde.
Guatemala hatte endgültig genug von der Korruption und seiner politischen Klasse. Durch die Ermittlungen und nach wochenlangen Protesten war Ex-Präsident Otto Pérez Molina quasi aus dem Amt ins Gefängnis befördert worden. Ein Erfolg für die Strafverfolgung und eine Bedrohung für Guatemalas Machteliten. Denn wer einen Präsidenten in den Knast bringen kann, für den ist niemand mehr unangreifbar. Michael Mörth.
Wie mache ich Strafermittlungen? Ich habe ein vermutliches Verbrechen. Analysiere das und dann fange ich an, die Strippen zu ziehen. Und mit diesen Strippen kommen dann die Beschuldigten aus den verschiedenen Richtungen. Und dann passiert etwas, an der Strippe ziehe ich, dann fällt der Unternehmer, an der nächsten Strippe ziehe ich, dann arbeiten die mit den Militärs zusammen, dann ziehe ich an der Strippe, dann kommt der Minister und der Kongressabgeordnete, dann an der nächsten hängt der Präsident noch dran und dann habe ich die Haftbefehle gegen diejenigen, die die offenen Fernsehkanäle kontrollieren, weil auch die mit Teil der Geschichten sind und auf einmal befindet sich die CICIG oder die Staatsanwaltschaft in einem 7-8-Frontenkrieg, wo sie praktisch alle Sektoren der Eliten anklagen. Und das heißt, trotz ihrer internen Widersprüche rücken sie alle zusammen und der entscheidende Gegner ist die CICIG, ist die Justiz.
Ein Jahr später, im Jahr 2016, ist Jimmy Morales neuer Präsident Guatemalas. Der ehemalige Fernsehkomiker hatte als angeblicher Sauermann die Wahlen gewonnen, mit Unterstützung ehemaliger Militärs und damit der reaktionärsten Teile des politischen Spektrums. Aber auch die neue Regierung ist schnell im Visier der CICIG. Gegen mehrere enge Vertraute und Top-Funktionäre laufen Ermittlungen und Verfahren, auch gegen den Bruder und den Sohn des Präsidenten. Die Regierung schlägt zurück.
Die CICIG ist zu einer Bedrohung für den Frieden in Guatemala geworden. Die CICIG hat ein Terrorsystem errichtet, in dem jeder, der anders denkt, verfolgt wird.
Das reicht selbst in Zeiten eines Donald Trump auf der Wahnsinnsskala für einen Spitzenwert. Ende August 2018 beschließt Morales, das Mandat der CICIG nicht mehr zu verlängern. Als Velasquez dann für ein paar Tage das Land verlässt, verweigert ihm Morales die Wiedereinreise. Eine Entscheidung, die wenige Tage später vom obersten Verfassungsgericht wieder kassiert wird. Morales ignoriert die Anweisung und es geht noch weiter. Nun diskutiert der Kongress darüber, das Verfassungsgericht abzuschaffen. Ein Putsch auf Raten droht. Wie der Machtkampf ausgeht, ist ungewiss. Zwar sind 70% der GuatemaltekInnen für die CICIG und gegen Morales.
Das ist natürlich ein Rückschlag. Der Präsident sollte seine Entscheidung überdenken. Er sollte nicht aus persönlichen oder familiären Motiven handeln. Er ist Präsident Guatemalas und die Menschen haben ihn mit der Hoffnung gewählt, dass er dieses System der alten politischen Eliten endlich ändert.
Es zeigt sich aber, wer sich mit den Mächtigen anlegt, macht sich nicht nur in Guatemala ebenso mächtige Feinde. Vielleicht auch deswegen favorisiert im benachbarten Mexiko der neue Präsident Andrés Manuel López Obrador eine Amnestieregelung. Ist das gut und wäre das auch in Guatemala gut gewesen? Noch einmal Michael Mörth.
Ich denke mal, die CICIG hat genau das gemacht, was man von ihr erwartet hat. Aber ich denke mal, Strafrechtsermittlungen in einem Land wie Guatemala muss man auch mit politischen Kriterien führen und wissen, worauf man sich einlässt. Eine CICIG kann keinen Acht-Fronten-Krieg gewinnen. Und deswegen denke ich mal, dass so Versuche, die in Mexiko angedacht werden, ich denke mal, dass die ganz vernünftig sind. Nicht, weil ich für eine Amnestie bin, aber ich denke schon, dass man sehr genau schauen muss, ob man wirklich allen mit dem strafrechtlichen Knüppel gleich verfolgen muss oder ob man wirklich einige anders behandeln kann und auch amnestieren kann. Wenn wir alle Katzen als grau sehen, dann schließen die Katzen sich zusammen. Und das ist das Problem. Wir müssen differenzierter denken.
Die CICIG benötigt derweil alle Unterstützung, die sie bekommen kann. Da ist die Auszeichnung mit dem diesjährigen alternativen Nobelpreis, dem Right Livelihood Award, für Sisig-Chef Ivan Velasquez und die ehemalige guatemaltekische Generalstaatsanwältin Thelma Aldana hoch willkommen.
The 2018 Right Livelihood Honorary Award goes to anti-corruption champions Thelma Aldana from Guatemala and Ivan Velasquez from Colombia.
In Guatemala selbst kann sich die Sisig nach wie vor der Unterstützung der Bevölkerung sicher sein. Und diese bleibt auch bitter nötig. Will sich das zentralamerikanische Land endlich der Korruption und der Straffreiheit entledigen?
Vom 30. November bis 1. Dezember fand in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires der 13. G20-Gipfel statt. Ein Jahr nach den Protesten, der Gewalt und der Polizeirepression in Hamburg trafen sich die Staats- und Regierungschefs der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie Vertretern der Europäischen Union, IWF und Weltbank wieder inmitten einer städtischen Metropole. Und zum ersten Mal überhaupt in Südamerika. Buenos Aires war in diesen Tagen hermetisch von Sicherheitskräften abgeriegelt. Zum alternativen Cumbre de los Pueblos, dem Gipfel der Völker, kamen trotzdem tausende BesucherInnen. Unsere Reporterin Sabina Mina vom Community Radio La Tribu war vor Ort.
Mucha gente nos mira con dudas acerca para qué sirven estas cumbres.
Viele Menschen beäugen uns kritisch und fragen sich, wozu diese Gipfeltreffen eigentlich gut sein sollen. Wir haben die Verpflichtung, der Welt zu zeigen, dass die aktuellen globalen Herausforderungen auch globaler Lösungen bedürfen. Fragen nach der Zukunft der Arbeit, der Klimaveränderung. Das können wir nicht alleine lösen.
So der argentinische Präsident Mauricio Macri in seiner Eröffnungsrede zum diesjährigen G20-Treffen am 30. November in Buenos Aires. Während die Ergebnisse des Mega-Events auf internationaler Ebene durchaus als bescheiden gelten können, allgemeine Erklärungen zum Kampf gegen den Klimawandel, erwartungsgemäß ohne die USA, und eine Reform der Welthandelsorganisation können wohl als die einzigen Hard Facts gelten, nutzte das Gastgeberland das Treffen als Gelegenheit, seinen rechtsliberalen Regierungskurs abzusichern, erläutert die linke Ökonomin Beverly Keen.
2016 erhielt Argentinien beim G20-Treffen in China den Zuschlag für den Vorsitz. Und das war sozusagen die offizielle Bescheinigung dafür, dass wir wieder Teil der Welt sein dürfen. Es ist eine Welt der transnationalen Unternehmen, der Finanzspekulation und der imperialen Großmächte. Und unsere Rolle darin sieht Macri ganz klar darin, dass wir unsere Gemeingüter, natürlichen Ressourcen, Öl, Minen, Gold, Land, Wasser und die Zahlung der Auslandsschulden an sie liefern dürfen.
Aus dieser Sicht betrachtet war das G20-Treffen in Buenos Aires für die argentinische Regierung durchaus ein Erfolg.
Wir hatten vor, während und nach dem Gipfeltreffen insgesamt 17 bilaterale Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs zu führen. Und jedes von ihnen hat ein gemeinsames Projekt vorangebracht.
Mit Vertretern der EU bereitete der argentinische Präsident das geplante Freihandelsabkommen mit dem Mercosur vor. Die USA verpflichteten sich gegenüber Argentinien, den Ausbau der Infrastruktur im Megaprojekt Vaca Muerta umfassend zu unterstützen. In das weltweit größte Schiefergasfördergebiet im südlichen Patagonien hat vor allem der US-Multi Chevron in den vergangenen Jahren Milliardensummen gesteckt. Russland sagte die Investition in Zugstrecken zu, welche in Argentinien abgebaute Ressourcen schnellstmöglich zu den Häfen an die Küste bringen sollen. Detail am Rande: Sollten die Transporte mit Wirtschaftsgütern auf den Schienen oder auf der Straße von Menschen gestört werden, etwa durch eine Blockade, ist zukünftig, so haben es die G20-Staaten beschlossen, das betreffende Land dem jeweiligen Unternehmen zum Schadensersatz verpflichtet.
Das sind alles Maßnahmen, die neue Wege eröffnen, damit es den Argentiniern wieder besser geht. Jahrzehntelang haben wir uns nur beschwert, es gab Armut und Rückschritte. Damit muss Schluss sein. Heute sind wir alle überzeugt davon, vor allem die jungen Menschen mit ihren Smartphones, dass wir wieder Teil der Welt sein müssen und die Gelegenheiten beim Schopfe packen.
Doch Präsident Mauricio Macri und seine Regierung haben im Land viele Kritiker. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der letzten 3 Jahre hat zu massenhaften Entlassungen und einer Inflation im mittleren zweistelligen Bereich geführt,
Soziale Unterstützung und Subventionen für die Bevölkerung wurden zeitgleich gekürzt. Der G20-Gipfel hat das Land schlappe 70 Millionen Euro gekostet. Die Mobilisierungskraft im Land ist enorm, seit die rechtsliberale Regierung im Frühjahr diesen Jahres, um den Crash zu verhindern, Milliardenkredite beim in der Bevölkerung verhassten Internationalen Währungsfonds anfragte und im September die Schuldenlast noch einmal erhöht wurde. Vom 28. bis 30. November, also etwas früher als das Treffen der Staats- und Regierungschefs, fand ebenfalls in Buenos Aires der alternative Cumbre de los Pueblos statt, der Gipfel der Völker.
Hier findet ein mehrfacher Protest statt gegen die Gipfeltreffen der Mächtigen, die kapitalistische Globalisierung und die zunehmende Militarisierung der Welt und gegen die Sparpolitik hier vor Ort, die mit den IWF-Krediten einhergeht, gegen die Zahlung einer Auslandsschuld, die uns jeden Tag immer ärmer werden lässt.
Sagt Claudio Katz, renommierter argentinischer Menschenrechtler und Teil einer Gruppe linker Wirtschaftswissenschaftler. Während der offizielle G20-Gipfel von der Öffentlichkeit hermetisch abgeschirmt wurde, waren beim Gegengipfel alle geladen, auf offenen Foren und Versammlungen miteinander in Austausch zu treten.
Ich bin sehr froh, bei diesem Forum dabei gewesen zu sein. Es war mal wieder eine große kollektive Bereicherung mit vielen Inputs zur Situation der Indigenen, spannenden Debatten zur Energie- und Ernährungssouveränität und einer Grundüberzeugung bei allen Teilnehmenden, dass wir gegen die G20 und den IWF protestieren müssen.
Eine bunte Mischung aus sozialen und politischen Aktivistinnen und Aktivisten aus Argentinien, Lateinamerika und der Welt. Arbeiterinnen, Kleinbauern, Indigene, Frauen und andere Geschlechter, Menschenrechtsbewegte, Gewerkschaftler und linke Intellektuelle trafen hier zusammen. Für die linke Ökonomin Beverly Keen, die den Gegengipfel mitorganisiert hat, war vor allem sein Fokus auf Lateinamerika wichtig.
Beim Cumbre de los Pueblos ist sehr deutlich geworden, dass wir die lateinamerikanische Integration verteidigen müssen. Als ein Recht und eine Notwendigkeit für die Menschen, die hier leben. Diese Welt wollen wir. Wir wissen, dass es nicht einfach ist und dass die Bedingungen dafür andere sind als vor 5, 10 oder 15 Jahren. Aber uns ist klar, dass hier unsere Zukunft liegt. In der Einheit innerhalb unserer lateinamerikanischen Vielfalt.
Besorgt blickt sie auf den politischen Rechtsruck in der Region.
Das lässt uns fast verzweifeln. Diese Vertiefung fundamentalistischer Politik, die zutiefst rassistisch und frauenfeindlich ist. Inhalte, von denen wir glaubten, sie in vielen Teilen unseres Kontinents längst hinter uns gelassen zu haben.
Der Argentinier Claudio Katz hofft hier auf eine Gegenbewegung von unten.
Die Welt der Politik und der sozialen Proteste ist eine Welt der Unsicherheit, eine Welt der unangenehmen, aber auch der angenehmen Überraschungen. In den Momenten der größten Enttäuschung und der größten Einsamkeit, in denen sich nichts zu ändern scheint, platzt auf einmal eine Bewegung von unten herein und neue Wege eröffnen sich.
Um die Proteste in Schach zu halten und wohl auch um ein Polizeidesaster à la Hamburg zu verhindern, ging der G20-Gipfel in Buenos Aires mit einem massiven Polizeiaufgebot einher. Der Eröffnungstag wurde kurzerhand zum Feiertag erklärt und die öffentlichen Transportmittel in der Innenstadt lahmgelegt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sollten an diesem Wochenende doch die Hauptstadt lieber verlassen und ins Grüne fahren, riet ihnen Innenministerin Patricia Bullrich. Doch Zehntausende folgten dieser Aufforderung nicht. Sie ließen sich von Anfahrtsschwierigkeiten, der massiven Polizeipräsenz und den allgegenwärtigen Absperrungen nicht abschrecken und nutzten die arbeitsfreien Stunden zum Kampf für eine andere Welt. Auf der friedlichen Abschlussdemo vom Cumbre de los Pueblos tanzten, musizierten und schrien sie ihre Forderungen auf der breitesten Straße der Welt, der 9 de Julio, den Mächtigen dieser Welt entgegen. Mit einem Slogan, der in der argentinischen Protestbewegung im Dezember 2001 Geschichte geschrieben hat. Que se vayan todos. Alle sollen verschwinden.
Que se vayan todos. Que no quede.
Solo.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de